Wir stehen in Offenbarung 6. Wir haben die ersten vier apokalyptischen Reiter letztes Mal betrachtet. Wir fahren da weiter, aber des Zusammenhangs wegen lesen wir einfach nochmals das ganze Kapitel 6. Auch für die, die letztes Mal nicht da waren. Wer liest uns Offenbarung 6 ab Vers 1?
Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen: Komm und sieh. Und ich sah und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen: Komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen: Komm und sieh. Und ich sah und siehe, ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach: Ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädigen nicht. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen: Komm und sieh. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen?
Wir haben also letztes Mal gesehen, beziehungsweise in den letzten paar Bibelklassen, Offenbarung 2 und 3 mit den sieben Sendschreiben gibt ein prophetisches Panorama über die ganze Kirchengeschichte, von der Zeit der Apostel bis zur Entrückung. Wir leben heute in dem Zeitabschnitt von Laodicea. In Kapitel 4, Vers 1 haben wir gesehen, Johannes wurde in den Himmel entrückt. Seine Entrückung symbolisiert die Entrückung der Gemeinde. Das ist das nächste Ereignis, das wir erwarten. Und dann in den Kapiteln 4 und 5 beschreibt Johannes den Himmel. Und zwar, er wurde entrückt in das in den himmlischen Tempel und dort sogar ins Allerheiligste, wo er den Thron Gottes sah. Umgeben von vier Cherubim, also vier mächtige Thronengel, und darum herum auf 24 Thronen, 24 Priesterälteste mit Kronen. Und da haben wir gesehen, das symbolisiert die ganze Gemeinde, denn diese Häupter der von 24 Priesterklassen symbolisieren die ganze Priesterschaft. Und wir wissen ja, und das ist ja auch eine der großen Wahrheiten, die die Reformatoren wieder neu entdeckt hatten aus der Bibel, alle wahren Gläubigen, die zur Gemeinde gehören, von Pfingsten bis zur Entrückung, sind zusammen ein Volk von Priestern. Es gibt keinen Klerus und dann die Laien. Alle wahren Gläubigen sind Priester, ohne Ordination. Brauchen sie gar nicht. Und die 24 Ältesten stellen also die ganze Gemeinde dar im Himmel. Und dann sah Johannes den Herrn Jesus, das Lamm Gottes. Und er sah, wie er, das Lamm Gottes, das Buch mit den sieben Siegeln nehmen konnte und öffnen konnte. Das ist das Buch der Gerichte Gottes, die geplant sind, noch für die Zukunft. Also das sind die Gerichte, die nach der Entrückung der Gemeinde über die Erde kommen werden. Und wir haben auch gesehen, wie Johannes immer noch im Allerheiligsten rund um die 24 Ältesten herum nochmals einen Kreis sah, nämlich die Engel, und zwar hunderte von Millionen Engel sah er, die da auch im Allerheiligsten Gott anbeteten. Und dann haben wir letztes Mal gesehen, wie das Lamm Gottes, also Jesus Christus, die ersten vier Siegel geöffnet hatte. Können wir ganz kurz zusammentragen, was war der Inhalt dieser Siegel? Das erste Siegel mit dem apokalyptischen Reiter auf einem weißen Pferd mit einer Krone und einem Bogen. Wer wird dargestellt durch diesen Reiter? Ja, das ist der Antichrist, der größte falsche Messias, der noch auftreten wird, aber unmittelbar nach der Entrückung, wie wir aus 2. Thessalonicher 2 gesehen haben. Der größte Verführer aller Zeiten wird kommen. Das ist das erste Siegelgericht. Und jetzt versteht man auch besser in dem Zusammenhang die Bitte im Unser Vater. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Immer wieder wurde ich gefragt, ja, aber ist das wirklich richtig übersetzt aus dem Griechischen? Das kann doch nicht sein, dass da steht, führe uns nicht in Versuchung. Natürlich ist es korrekt übersetzt. Und wir haben gesehen in 2. Thessalonicher 2, dort steht, dass Gott als Gericht den Antichristen kommen lassen wird. Wir haben gelesen letztes Mal, 2. Thessalonicher 2, deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie alle der Lüge glauben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie gerettet würden. Das heißt also, Gott kann als Gericht Menschen in den Irrtum fallen lassen. Aber der, der die Liebe zur Wahrheit annimmt, der muss nicht davor Angst haben. Und er darf bitten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und so wird aber die Masse eben dieser Verführung anheimfallen. Zweites Pferd, das feuerrote Pferd, stellt was dar? Krieg. Und wir haben gesehen, dass in der Offenbarung ganz im Fokus steht speziell das ehemals christliche Europa. Und so kommt also dieses Blutvergießen, das da beschrieben wird, insbesondere über Europa, wird ein Chaos auslösen, das schließlich zur Folge haben wird, dass es zur Diktatur, zur absoluten Diktatur kommt. Und das wird dann eben geschehen durch eine Person, die uns später noch sehr beschäftigen wird in der Offenbarung, das Tier aus dem Meer. Das ist nicht der Antichrist. Der Antichrist ist der falsche Messias, der in Israel auftreten wird, aber weltweit einen verheerenden Einfluss haben wird als Verführer. Aber das Tier aus dem Meer, das ist der kommende Diktator über Europa. Aber eben diese Gerichte ebnen den Weg, dass es zu dieser absoluten Diktatur kommen wird. Das dritte Siegel, Teuerung und damit Hungersnot. Ja? Wir haben sogar gesehen, man kann es ausrechnen, es gibt etwa 1200% Teuerung. Ja, wenn ein Königsweizen ein Denar kostet, nach Vers 6, das ist etwa ein Liter Weizen für einen Tageslohn eines Arbeiters, dann kann man das ausrechnen, dann gibt es gegenüber jetzt eine Teuerung von ungefähr 1200%. Und das vierte Siegel, nochmals, jawohl, das fahle Pferd, das ist der Tod, und zwar wird dieses Gericht des Todes kommen in verschiedenen Formen, nämlich mit Schwert, also nochmals Krieg, dann Hunger und Pest und wilde Tiere. Jawohl. Und jetzt kommen wir neu zum fünften Siegel. Zuerst tragen wir zusammen, was sieht Johannes in der Vision? Ohne zu interpretieren, einfach mal zuerst, was steht da? Ja, wo steht das Wort Drangsal? Wo steht das Wort Drangsal in diesen Versen? Oder wieso sagen, der Inhalt dieses Siegels ist Drangsal? Für wen? Ja, jetzt können wir noch genauer sein hier. Oder gehen wir mal der Frage nach zuerst. Was sieht Johannes? Märtyrer sieht er. Wo sieht er sie? Unter dem Altar. Welcher Altar? Wo ist dieser Altar? Im Himmel. Nicht wahr? Wir haben schon gesehen, Offenbarung 11, Vers 19 spricht ja ausdrücklich darüber, dass es im Himmel einen Tempel gibt. Schlagen wir das nochmals auf. Für die, die das noch nie gesehen haben. 11, Vers 19, wer liest? Jawohl. Also, der Tempel Gottes im Himmel. Es gibt einen originalen Tempel im Himmel. Und davon war der Tempel Salomo, der erste Tempel, aber dann auch der zweite und später der dritte Tempel in Jerusalem, ein Abbild, ein irdisches Abbild. Und hier wird sogar noch die Bundeslade gesehen. Wo ist die? Im Allerheiligsten, ja, genau. Und wir haben ja schon gesehen, in Kapitel 4 sieht ja Johannes den Thron Gottes im Himmel. Und die Bundeslade, die gehört zum Thron Gottes. Also in Kapitel 4 und 5, da ist Johannes im Allerheiligsten. Und hier in Kapitel 6, Vers 9 sieht er den Altar und das ist der Brandopferaltar. Also außerhalb von dem Tempelhaus im Himmel sieht er den Altar. Und nun, es wurde gesagt, die Märtyrer wurden gesehen. Oder Märtyrer wurden gesehen. Können wir noch ein bisschen genauer sein? Was hat er gesehen genau? Die Seelen. Also nicht ihre Körper. Die Seelen der Märtyrer. Das heißt, wir sind da im Himmel. Und die Seelen dieser ermordeten Menschen auf Erden, die sieht er im Himmel, dort beim Altar. Warum sieht er sie unten, am Fuß des Altars?
Weil man das Blut dort ausgeschüttet hat.
Ja, im Tempel in Jerusalem wurde jeweils das Blut der Opfer, die Opfer wurden geschächtet, dann fing man in einer goldenen oder silbernen Schale Blut auf. Und dieses Blut wurde dann am Fuß des Altars ausgegossen. Und nicht wahr? In 3. Mose 17 steht ja, dass das Leben aller Lebewesen ist im Blut. Das Blut ist der Inbegriff des Lebens. Und Leben auf Hebräisch heißt Nefesh. Und das bedeutet Leben, aber auch Seele. Und jetzt sehen wir die Gedankenverbindung. Also da am Fuß des Altars, da wo das Blut jeweils im irdischen Tempel ausgegossen wurde, dort sieht er die Seelen der Märtyrer, die geschlachtet worden waren. Wie Schlachtopfer. Und das Interessante ist, also er sieht Verstorbene im Himmel. Für uns ist ja klar, der Mensch, nach 1. Thessalonicher 5, eine Einheit von Geist, Seele und Leib. Nur der Körper ist sichtbar. Niemand von uns hat je eine Seele oder einen Geist gesehen. Aber das heißt nicht, dass eine Seele nicht grundsätzlich doch sichtbar sein kann. Und wir sehen im Himmel, sieht Johannes die Seelen der Verstorbenen. Und weitere Überraschung vielleicht für manche, was tun diese Seelen? Ja, sie reden. Und zwar, was für eine Art von Reden? Wie? Schreien. Und was für eine Art von Schreien? Klagen. Und was für eine Art von Klage? Sie beten, nicht wahr? Sie beten zu Gott. Liest nochmals jemand. Vers 10, die Bitte. Jawohl. Also die sind bei vollem Bewusstsein. Und das zeigt, die Lehre von einem Seelenschlaf ist vollkommen unbiblisch. Ich war, das wird immer wieder verbreitet, wenn der Mensch stirbt, dann falle die Seele gewissermaßen in einen Seelenschlaf, der unbewusst ist. Und erst quasi am Tag der Auferstehung würden dann die Seelen wieder zu Bewusstsein kommen, aus diesem Seelenschlaf aufwachen. Und wenn man diese Leute fragt, ja, wo steht das? Dann kommt keine Bibelstelle. Das steht nirgends und es ist sogar grundsätzlich im Widerspruch zu dem, was die Bibel ausdrücklich sagt. Diese Seelen beten mit vollem Bewusstsein und die haben auch nicht vergessen, was vorher war, vor dem Tod. Nicht wahr? Die sagen als Märtyrer, Herr, du bist heilig und wahrhaftig. Wann kommt das Gericht über die, die unser Blut vergossen haben? Aber das ist eigentlich auch noch so zwischendurch gesagt eine Überraschung. Hier wird um Rache gebeten. Wie kann man das verstehen? Der Herr Jesus sagt doch ausdrücklich in der Bergpredigt, dass wir uns eben nicht rächen sollen und dass wir unsere Feinde lieben sollen, für sie beten sollen. Und jetzt hier dieses Gebet um Gottes richterliches Eingreifen. Ja, natürlich, in Römer 12, können wir das kurz aufschlagen. 12, Vers 19. 19 bis, ja, 18 schon, bis 21. Wer liest das?
Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute.
Also, das ist eine klare Aussage. Vers 18, lebt mit allen Menschen in Frieden. So viel an euch ist. Etwa, es hat seine Grenzen. Man kann tun, was man will. Es gibt Leute, die wollen trotzdem keinen Frieden. Aber dann kann man nichts dafür. Dann hat man erfüllt, was hier steht, so viel an euch ist. Also an euch soll es nicht liegen, dass keine Versöhnung zustande kommt. Und dann wird gewarnt, Vers 19, rächt nicht nie euch selbst. Also für Christen ist ganz klar, Rache ist keine Option. Ja,
Apostel Christus hat uns ein Beispiel hinterlassen, der die Schuld nicht wieder schallt, leidet, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der recht richtet.
Genau. 1. Petrus 2, sagst du noch den Vers, den du gelesen hast? Ja, also die letzten Verse von 1. Petrus 2. Und jetzt ist es so, hier steht ja, rächt nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebet Raum dem Zorn. Wir übergeben alles in Gottes Hände. Aber das bedeutet nicht, dass wir um Rache bitten. Eben die Bergpredigt macht klar, dass wir die segnen, die uns verfolgen. Das heißt also, wir bitten, dass Gott sie nicht richtet, sondern dass er ihnen Gnade gibt, dass sie umkehren können, dass sie noch Vergebung bekommen könnten. Und der Herr Jesus hat uns das vorgelebt am Kreuz in Lukas 23, sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein Stephanus, als er gesteinigt wurde in Apostelgeschichte 7, sagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und natürlich wissen wir, Gott ist gerecht und er wird einmal für Gerechtigkeit sorgen. Darum heißt es hier, gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten. Das ist Gottes Sache. Aber unser Verhältnis gegenüber den Feinden, Vers 20, wenn den Feind hungert, speise ihn, wenn ihn dürstet, tränke ihn, ist übrigens ein Zitat aus dem Alten Testament. Nur für die, die meinen, im Alten Testament haben wir Rache und im Neuen Testament haben wir Güte. Nein, das ist aus dem Alten Testament. Wenn dein Feind hungert, so speise ihn. Und so weiter. Und dann wird noch betont, Vers 21, lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und jetzt trotzdem in Offenbarung 6 kommt diese Bitte um Rache. Der Punkt ist der, ja? Ja. Jawohl. Ja, genau. Und wir kommen gleich noch ausführlicher auf diesen Punkt. Und auch auf die Kleider und auch auf den Trost. Gut, aber jetzt halten wir fest, also das ist ganz verwunderlich, nicht wahr, dieses Gebet im Neuen Testament. Aber das ist nun gerade ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, dass alle die den sogenannten Dispensationalismus ablehnen, völlig falsch liegen. Nicht wahr? Mit Dispensationalismus meint man, dass man die Bibel so auslegt, indem man feststellt, das sind verschiedene Dispensationen, das heißt verschiedene Zeitalter. Und in den verschiedenen Zeitaltern gelten unterschiedliche Grundsätze. Wir haben im Alten Testament zum Beispiel nach dem Auszug aus Ägypten das Zeitalter des Gesetzes. Und das Gesetz war bis auf Christus. Christus ist das Gesetzesende. Und dann haben wir die Zeit der Gnade. Und nach der Entrückung haben wir die Zeit der Gerichte, wo Gott diese Welt richten wird. Es ist nicht mehr Gnadenzeit. Und das erklärt jetzt den Unterschied. Hier sind wir in Offenbarung 6 nicht mehr in der Zeit der Gemeinde als Zeugnis hier auf Erden. Das waren die vergangenen 2000 Jahre, dargestellt in den 7-Cent-Schreiben. Aber jetzt sind wir in der Zeit nach der Entrückung, das ist die Zeit des Gerichts. Und dazu könnten wir noch etwas lesen aus Jesaja 24. Ich meine natürlich Kapitel 26. Liest jemand ab Vers 9. Da hört man jemanden beten in der Zeit der Gerichte, genau in der Zeit dieser Siegelgerichte. 26, 9. Vers 10. Wird der Gottlosen Gnade
Verordnung herrscht, handelt er verkehrt und sieht nicht die Majestät des Herrn. Herr, deine Hand ist erhoben, sie wollen es nicht sehen. Sie werden es aber sehen und sich schämen müssen. Der Eifer für das Volk, das Zornesfeuer, wird deine Feinde verzehren.
Jawohl, bis dahin. Also, wir lesen in Vers 9 am Schluss von dieser Zeit der Gerichte nach der Entrückung. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Dann werden die Leute nicht mehr sagen können, ja, wo ist Gott? Der greift ja gar nicht ein. Diese Zeit wird kommen. Und jetzt sehen wir gerade in Vers 10 den Gegensatz zur Gnadenzeit, in der wir heute leben. Unsere Zeit wird genannt in 2. Korinther 6, der Tag des Heils, die wohlangenehme Zeit, wo das Evangelium in aller Welt verkündigt wird. Vers 10, wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Das ist die Zeit heute, wo in unserer Verkündigung die Gnade ganz im Vordergrund steht, dass Gott jedem Menschen völlige Vergebung anbietet, wenn er nur umkehrt, Buße tut und das Opfer des Herrn Jesus am Kreuz im Glauben für sich in Anspruch nimmt. Das ist ganz im Vordergrund in unserer Verkündigung der Gnade Gottes. Aber wir müssen dann betonen, es gibt aber auch ein zu spät und das Gericht wird auch noch kommen. Aber das kommt eben in dieser Zeit. Und nun sehen wir das Gebet dieser Gläubigen, die nicht mehr zur Gemeinde gehören, sondern das sind Menschen, die zum Glauben kommen werden nach der Entrückung. Die gehören nicht mehr zur Gemeinde und die gehören einer anderen Zeitepoche an, nämlich der Epoche des Gerichtes Gottes. Und darum werden die dann um Rache bitten. Und jetzt versteht man auch in dem Zusammenhang die sogenannten Rachepsalmen im Alten Testament. Es gibt einige Psalmen, da wird gebetet darum, dass Gott eingreift und den Gesetzlosen bestraft. Ich habe noch nie so gebetet. Aber das ist trotzdem 100% Gottes Wort. Aber man muss es der richtigen Zeitepoche zuordnen. Wir beten heute nicht so, weil wir in der Gnadenzeit leben. Aber die Zeit kommt, wo es zu spät ist, wo die Gnadentür zugeht. Und dann wird das genauso am Platz sein, wie die beten. Bis wann, o Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut? Aber eben, es wird an ihnen gesagt, sie müssen noch ein bisschen Geduld haben. Denn diese Gerechte, die werden sich jetzt noch über eine Zeit hin erstrecken. Eben durch die weiteren Kapitel der Offenbarung bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus. Und da müssen sie also warten und es wird ihnen gesagt, ihre Mitknechte, ihre Brüder würden auch noch dasselbe Schicksal erleben. Das heißt also, Johannes sieht jetzt nach der Entrückung die ersten Märtyrer im Himmel, aber es wird gesagt, das geht jetzt noch weiter. Da werden noch andere durch den Tod gehen müssen in dieser schwierigen kommenden Zeit. Aber es wird ihnen ein weißes Gewand gegeben. Was bedeutet das?
Reinheit.
Reinheit. Und wer im Alten Testament trug weiße Kleider? Die Priester. Das sind Priestergewänder. Ja, die sind im himmlischen Tempel. Dort beim Altar sieht Johannes sie. Sie beten und dann werden diese Kleider gegeben. Und das macht sie bereit, um im Himmel als Anbeter, als Priester Gott dienen zu können. Und das mit dem Trost. Hier steht nichts von Trost, aber schauen wir mal die Geschichte in Lukas 16 über Lazarus, diesen gläubigen Lazarus, der gestorben ist. Lukas 16, Vers 19. Und wichtig, da wird kein Gleichnis erzählt, steht in Lukas nicht, der Herr redete ein Gleichnis, sondern er erzählt eine Geschichte. Kommt hinzu, in den Gleichnissen kommt das nie vor, dass Eigennamen verwendet werden. Wie hier Lazarus. Und in Gleichnissen kommen nie historisch bekannte Personen vor. Wie hier Abraham, Moses, die Propheten. Also lesen wir Lukas 16, 19. Der Herr Jesus öffnet den Schleier zum Jenseits. Also eine Geschichte. Und zwar von zwei Juden, die sterben. Nicht wahr? Der Reiche, das war ein Jude. Denn er nennt Abraham, mit dem er sprechen kann im Jenseits, Vater Abraham. Ein Jude ist ein Nachkomme von Abraham, Isaak und Jakob. Und wir sehen, der arme Lazarus, das war ein wahrer Gläubiger. Und er wird von Engeln getragen in den Schoß Abrahams. Der Ausdruck der Schoß Abrahams war bei den alten Rabbinern schon eine Bezeichnung für das Paradies. Also man sprach von Paradies oder von Schoß Abrahams. Also er kommt ins Paradies. Und der Reiche stirbt auch, der kommt aber nicht ins Paradies, sondern wohin? Ort der Qual wird er genannt in Vers 28 oder Hades in Vers 23. Hades, griechisch, das A ist ein Alpha Privativum, also das Gegenteil ausdrückt. Aides bedeutet unsichtbar. Also der Hades, das ist der unsichtbare Bereich des Todes. Aber hier bezeichnet jetzt Hades eben diesen Bereich des Todes, wo die Verlorenen hinkommen, nach dem Abscheiden. Aber wichtig, es ist nicht die Hölle. Hat jemand in seiner Übersetzung dort Hölle? Und das ist Luther. Stimmt's? Ja. Leider hat Luther diese Unterscheidung nicht gemacht. Wir haben im Neuen Testament den Ausdruck Hades, aber auch Gehenna. Gehenna, das ist der ausdrückliche Begriff für Hölle. Und das wird auch, der Elberfelder überall wird Gehenna übersetzt mit Hölle, aber Hades, das muss man übersetzen mit Totenreich oder einfach lassen als Hades. Im Alten Testament entspricht das dem hebräischen Ausdruck Sheol. Also Sheol und Hades ist dasselbe. Wobei man noch wissen muss, ist also im Prinzip ein allgemeiner Begriff für den Zustand des Todes. An manchen Stellen im Alten Testament bezeichnet Sheol, also die Entsprechung zu Hades, das Grab. Das heißt, den diesseitigen Bereich des Todes. Nicht wahr? Wenn wir sterben, dann sind wir aufgeteilt auf das Diesseits und auf das Jenseits. Der Körper bleibt im Diesseits und wird ins Grab gelegt. Aber Seele und Geist gehen ins Jenseits. Und so bezeichnet also Sheol an manchen Stellen einfach das Grab. Da, wo der Leib hinkommt. Und dann versteht man, warum an diesen Stellen zum Teil auch gesagt wird, wer wird dich loben im Sheol? Wer wird aufstehen, um dich zu preisen? Ja. Im Grab ist es mucksmäuschenstill. Das ist Friedhof-Atmosphäre, das ist klar. Aber das bedeutet nicht, dass eben der unsichtbare Bereich des Menschen, Seele und Geist, dass die nicht bei vollem Bewusstsein wären, aber im Jenseits. Und Sheol an manchen Stellen bezeichnet eben auch das Jenseits. Aber ganz allgemein, ohne zu unterscheiden, der Ort für die Gläubigen, der Ort für die Verlorenen. Das kommt dann immer auf den Zusammenhang an. Und so wird eben jetzt hier in Lukas 16 Hades verwendet für den Ort, wo die Verlorenen hinkommen. Und das wird genannt Ort der Qual, aber es ist nicht die Hölle, sondern in 1. Petrus 3 wird das genannt das Gefängnis. Da warten die Verstorbenen auf den Tag des Gerichts. Erst nach dem tausendjährigen Reich, wir werden das später noch ausführlich anschauen, Offenbarung 20, Vers 11. Nach dem tausendjährigen Reich werden all die Verlorenen auferstehen. Ihre Seele wird wieder vereinigt werden mit dem Körper und dann werden sie gerichtet werden von Jesus Christus auf dem weißen Thron. Und sie kommen dann in den Feuersee. Und das ist die Hölle. Aber die Hölle ist im Moment vollkommen leer. Es ist niemand dort. Aber eben, viele sind an diesem Ort der Qual. Und es ist definitiv, dieser Mann war blind das ganze Leben und sehend wurde er zu spät. Nicht wahr? In Lukas 16, 23 haben wir gelesen, und im Hades seine Augen aufschlagend. Das ist zu spät, wenn die Augen erst dann aufgehen. Und wir sehen, es gibt kein Zurück mehr. Aber er hat dann dort trotzdem den Wunsch, dass seine Brüder nicht das Gleiche erleben. Man muss sich vorstellen, hier wird uns dieser Vorhang geöffnet zum Jenseits. Was da für Dramen abgehen. Ich war Angehörige, die verstorben sind, aber die vollkommen ohne Jesus Christus annehmen zu wollen, in den Tod gegangen sind. Was die jetzt sagen, die sprechen nicht mehr so, wie sie früher mit uns gesprochen haben. Und da macht er sogar einen Vorschlag an Abraham, dass doch einer von den Toten zurückkehrt und die warnt. Und das gibt ja einige Bücher jetzt heute von Leuten, die sagen, ja, ich war 20 Minuten tot und ich war im Jenseits, aber ich habe dann einen Auftrag bekommen, die Leute jetzt weltweit zu warnen. Und eben, die schreiben Bücher, die halten Vorträge. Man kann die alle mit nach Hause schicken. Ja, die hat nicht der Herr geschickt. Die Bibel widerspricht sich nicht. Abraham sagt ganz klar, auch wenn einer aus den Toten zurückkehrt, die werden nicht glauben. Sie haben ja die Bibel. Und wenn ein Mensch die Bibel ablehnt und da nicht auf dieses Zeugnis Gottes nicht hört, dann wird er auch nicht durch einen Auferstandenen überzeugt werden. Also das können wir gerade vergessen. Ja? Ja, das ist quasi der Ort des Wartens auf das Gericht. Und wir sehen auch, wie dieser reiche Mann, der ist bei vollem Bewusstsein. Und das Erstaunliche ist, nicht wahr, seine Seele ist dort. Aber es wird trotzdem so konkret beschrieben, wie wenn es körperlich wäre. Ja? Im Hades seine Augen aufschlagend. Nicht wahr? Oder er sagt, Lazarus soll doch seine Zunge kühlen. Also, nicht wahr? Seele und Körper sind im Leben eine so totale Einheit. Das kann man nicht voneinander trennen. Nicht wahr? Wenn man körperliche Schmerzen hat, das ist normal, dass dann auch die Seele runterkommt und die Moral und den Mut verliert. Das ist so eine Einheit. Aber jetzt, da im Jenseits, spricht die Seele also noch so, wie wenn der Körper noch eine Realität wäre. Die Empfindung wird noch so körperlich ausgedrückt. Ja?
Werden die Begriffe Zwischenhimmel oder Zwischenhimmel gerechtfertigt? Das kann man sagen, Zwischenhimmel.
Es ist nicht gut, Zwischenhimmel, obwohl man versteht, was man sagen will. Aber wir kommen jetzt gleich noch darauf. Der Schoß Abrahams, das Paradies, das ist der Himmel. Das heißt also, Lazarus, wie diese Seelen in Offenbarung 5 am Fuß des Altars, die sind im Himmel. Denn dieser Altar, das ist der Himmel. Und das Paradies ist der Himmel. Der Schoß Abrahams ist der Himmel. Also ist es nicht günstig zu sprechen von einem Zwischenhimmel, auch nicht von einem Vorhimmel. Also Johannes als Entrückter sieht im Himmel die Seelen der Verstorbenen. Das ist der Himmel. Also wir können die Gleichung machen, Schoß Abrahams gleich Paradies. Denn so haben die Rabbiner beide Wörter, Ausdrücke gleichbedeutend verwendet. Und in 2. Korinther 12 wird das Paradies genannt auch der dritte Himmel. Der erste Himmel im Alten Testament ist die Bezeichnung für den Lufthimmel. Und der zweite Himmel für das Universum, mit den Sternen und Galaxien. Und der dritte Himmel ist dann eben der jenseitige Himmel. Und so ist also Paradies gleich dritter Himmel. Und wir können sogar noch etwas sagen, das ist gleich das Haus des Vaters. Nicht wahr? Der Herr Jesus sagt auch den Jüngern in Johannes 14, am Vorabend der Kreuzigung, können wir das kurz aufschlagen, Johannes 14, 1 bis 3. Ja, das reicht. Der Herr Jesus spricht über das Haus seines Vaters. Dieser Ausdruck kommt noch einmal vor in der Bibel, nämlich in Johannes 2, also im gleichen Johannesevangelium, Johannes 2. Und dort bezeichnet dieser Ausdruck den Tempel in Jerusalem. Er sagt ja dort, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Da geht es um den Tempel hier auf Erden. Und jetzt spricht der Herr Jesus am Vorabend der Kreuzigung davon, er geht in das Haus des Vaters, um dort eine Stätte zu bereiten. Und er wird dann wiederkommen. Das ist also ganz klar, hier das Haus des Vaters bezeichnet auch den Tempel, aber nicht den Tempel in Jerusalem, sondern den Tempel im Himmel. Und das ist das Paradies. Und so können wir sagen, all die verstorbenen Gläubigen, die wir kannten und auch die wir nicht kennen, die sind alle im Haus des Vaters schon. Und es ist so wunderbar dort, dass der Apostel Paulus sagt, es ist weit besser. Können wir das aufschlagen in Philipper 1? Also die müssen wir nicht bedauern. Liest jemand zunächst mal Philipper 1, 21? Jawohl. Also da wird ganz klar gesagt, das Sterben für den Gläubigen ist ein Vorteil, ist ein Gewinn. Aber das macht uns natürlich nicht todessehnsüchtig. Das wäre krankhaft. Denn Gott hat in uns Menschen hineingelegt, diesen Willen zum Leben. Und das ist Gott gegeben. Aber eben wenn wir mit dem Tod konfrontiert sind, dann ist das ja ein Trost. Sterben, Gewinn. Und weiter, Vers 22 bis 23.
Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre.
Und noch Vers 24.
Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euren Willen.
Jawohl. Also der Apostel Paulus wusste ganz klar, ich habe einen Auftrag noch in dieser Welt. Es ist noch nicht die Zeit, um heimzugehen. Aber er sagt doch so, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Also das Paradies wird hier genannt einfach bei Christus. Bei Christus sein. Und er betont, denn es ist weit besser. Also das macht uns klar, wir können uns nicht vorstellen, wie das ist, wenn Gläubige sterben. Und das ist eine schwierige Sache, durch dieses Tor des Sterbens zu gehen. Aber dann, wenn die dann eben drüben sind und diesen himmlischen Tempel sehen und dieses himmlische Jerusalem, diese Stadt, die Gott gemacht hat, mit Fundamenten, eine herrliche Stadt mit goldenen Straßen und wie Hebräer 11 spricht ja über diese Stadt im Himmel, Hebräer 11 und 12. Und dann wird aber in Hebräer 11 auch gesprochen über das himmlische Vaterland. Wenn die das alles erleben, aber was wäre der Himmel ohne ihn? So singt man in einem Lied. Eben, das Herrlichste ist, dass sie Jesus Christus, den Sohn Gottes, sehen werden. Bei Christus zu sein. Also atemberaubend, was die da erleben werden. Ja, jetzt wollten einige sich melden. Fangen wir mal da hinten an, bei Andreas.
Deswegen sagt der Herr auch zu dem einen Übeltäter am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Schlagen wir das gerade auf.
Vers 23, Vers 43.
Lukas 23, 43. Jawohl. Übrigens, die Zeugen Jehovas, die haben ja auch diese Irrlehre vom Seelenschlaf. Und das passt natürlich nicht für sie. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da haben sie das einfach so gemacht in ihrer gefälschten Bibel. Ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Aber das ist so ein Unsinn, nicht wahr? Die nützen das aus, als im Urtext waren ja keine Punkte, Kommas und Doppelpunkte. Dann nützen die das aus, dass sie den Satz so verändern. Aber, nicht wahr, wann sprechen wir mit Leuten so, also sagen wir mit der Frau, mit Kassierin an der Kasse bei Aldi, also ich sage Ihnen heute, kann ich Ihnen mit 100 Euro bezahlen? Also dass es heute ist, was weiß sie schon, das muss man nicht noch sagen, ne? Und das ist völlig unsinnig. Also, der Punkt ist, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist die Antwort auf seinen Wunsch. Denn der Mitgekreuzigte, der sich da in letzter Stunde noch bekehrte, Vers 43, sagt, und er sprach zu Jesu, gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Der hat realisiert, der gekreuzigt ist der Messias. Und dieses Gekreuzigtsein ist nicht das letzte Wort. Das ist derselbe, der einmal noch kommen wird als König der Könige. Und so wusste er, einmal wird dieser Gekreuzigte kommen in seinem Reich, um das messianische Friedensreich aufzurichten. Und er sagt, gedenke dann an mich, dass ich dann quasi dann auch dabei sein kann. Darum ist ja der begehrteste Platz im Judentum, um begraben zu werden, der Ölberg. Weil man denkt an Sacharja 14, Vers 3, in der Endzeit wird der Messias kommen, der Herr wird seine Füße setzen auf dem Ölberg, der östlich von Jerusalem ist. Und dann sagen sie sich, dann möchte ich, wenn er kommt, um das Reich aufzurichten, möchte ich mit dabei sein. Und darum möchte man gleich dort begraben sein. Gedenke meiner, wenn du kommst in deinem Reich, wenn du dann auf dem Ölberg kommst, dass ich mit dabei sein kann. Übrigens heute, das können sich praktisch nur noch reiche amerikanische Juden leisten, dort ein Grab zu kriegen. Aber braucht es auch gar nicht, bringt gar keinen Vorteil. Und der Herr sagt also nicht, Wenn ich dann in meinem Reich komme, dann denke ich an dich. Also das ist die Antwort auf, wenn du in einem Reich kommst, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also das macht klar, das Wort heute braucht es als Kontrast zu dem, was er sich vorgestellt hat. Und so haben die Gläubigen diese lebendige Hoffnung, dass sie sofort ins Paradies eingehen werden. Da wollte noch jemand fragen?
Ich wollte wissen, wo Jesus war, vom Tod bis zur Auferstehung. Ob er im Paradies ja. war oder im Totenreich.
Also hier sagt der Herr Jesus ja ganz klar, heute wirst du nicht einfach im Paradies sein, sondern mit mir im Paradies sein. In Matthäus 27 lesen wir, wie der Herr Jesus ganz am Schluss am Kreuz gesagt hat, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und dann starb er. Dann ging er ins Paradies. Jetzt überraschenderweise steht in Apostelgeschichte 2, zitiert aus Psalm 16, können wir das kurz lesen, dass der Herr Jesus im Hades war. Apostelgeschichte 2, also lesen wir Verse 30 und 31. Petrus erklärt,
da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, von der Frucht seiner Lenden auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er nicht
Jawohl. Es geht hier um David, der Psalm 16 geschrieben hatte. Und Petrus zitiert gleich zuvor aus Psalm 16, nämlich in Vers 27, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. Und dann macht in diesen Versen Petrus klar, übrigens Psalm 16, von David geschrieben, bezieht sich nicht auf ihn, denn David ist ja verwest. Und man konnte damals bei den Gräbern in der Davidstadt nachsehen. Und dort waren noch die Gebeine von David zu sehen. Und so sagt er also, wir haben sein Grab unter uns, das bezieht sich nicht auf ihn. Aber als Psalmist war er ein Prophet. Und er hat prophetisch von der Auferstehung Christi gesprochen, dass der Leib des Messias nicht verwesen wird im Grab. Und dass seine Seele nicht im Hades bleiben würde. Und nun, hier bedeutet Hades eben den Zustand des Todes, und zwar jenseits, im Jenseits, aber für den Herrn Jesus war das Paradies. Er ging ins Paradies, er ging nicht an den Ort der Qual. Und in dem Zusammenhang müssen wir vielleicht doch noch aufschlagen, 1. Petrus 3, das ist die Stelle, aufgrund der die Lutheraner von Christi Höllenfahrt sprechen. Lies jemand 1. Petrus 3, Vers 18 und dann machen wir gleich Pause.
Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser.
Ja, das reicht. Also, hier wird gesagt, Vers 18, Jesus Christus hat für unsere Sünden gelitten am Kreuz. Der Gerechte für die Ungerechten. Und dann wird weiter gesagt, er wurde getötet nach dem Fleisch. Das heißt, als Mensch wurde er getötet, starb er. Als Gott konnte er nicht sterben. Als Mensch wurde er getötet am Kreuz. Aber er wurde dann lebendig gemacht durch den Heiligen Geist. Und jetzt wird gesagt in Vers 19, in diesem Geist, diesem Heiligen Geist ist er hingegangen und hat diesen Menschen gepredigt, die damals zur Zeit von Noah ungehorsam waren. Und jetzt haben gewisse Ausleger gesagt, also seht ihr, Jesus Christus ist nach seinem Tod ins Totenreich gegangen und hat dort diesen Leuten, die damals auf die Botschaft von Noah nicht gehört hatten, die frohe Botschaft gepredigt. Ja, das würde ja bedeuten, die hätten eine zweite Chance gehabt. Als solche, die die Botschaft von Noah sehr wohl gehört haben. Denn Noah war ja der Prediger der Gerechtigkeit, sagt 2. Petrus 2. Und Gott sagt in 1. Mose 6, Vers 3, mein Geist, also der Heilige Geist, soll nicht ewiglich rechten mit dem Menschen, da er ja Fleisch ist. Und seine Tage seien 120 Jahre. Gott hat also während 120 Jahren, in dieser Zeit, als Noah die Arche zurichtete, hat Gott zu diesen Menschen durch den Heiligen Geist geredet. Und die waren da nicht gehorsam. Und die Aussage hier ist also diese: Der Herr Jesus wurde durch den Heiligen Geist auferweckt. Und übrigens, in diesem Geist ging er hin und predigte diesen Menschen, die jetzt als Geister im Gefängnis sind. Die waren ungehorsam in den Tagen Noahs, als die Langmut Gottes harrte, als die Arche zugerichtet wurde. Aber das bedeutet nicht, dass er, das geschah zur Zeit von Noah, nicht als zweite Chance später. Und so muss man das verstehen. Wenn also hier steht, er ist hingegangen und hat den Geistern, die im Gefängnis sind, gepredigt. Und nicht, er hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Als Vergleich. Ich erzähle jemandem auf der Straße das Evangelium. Am nächsten Tag erfahre ich, der gleiche Mann ist jetzt in den Knast gekommen. Dann kann ich sagen, ich habe Hans im Knast das Evangelium verkündigt. Aber nicht, ich habe Hans im Knast das Evangelium verkündigt, sondern ich habe Hans im Knast das Evangelium verkündigt. Und hier auch, er hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Aber nicht, er hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Das ist ein Unterschied. Und war ein ganz wichtiger Unterschied. Und daraus baut man schließlich eine Irrlehre auf. Denn dann sagt man, ja, also es gibt doch eine zweite Chance. Und der Herr Jesus zeigt in Lukas 16, genau, es gibt keine zweite Chance. Sonst hätte dieser reiche Mann ja auch noch gerettet werden können. Jetzt sind ihm ja die Augen aufgegangen. Aber es gibt kein Zurück. Und Abraham erklärt, da ist eine Kluft befestigt. Es gibt kein Wechseln, weder von hier nach dort, noch von dort nach hier. Und in Hebräer 9, Vers 27 steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht.
Verstehe ich aber nicht, warum er den Geistern überhaupt gepredigt hat.
Ja, eben Noah hat den Menschen die frohe Botschaft verkündigt. Er hat gesagt, kehrt um, ihr könnt euch retten lassen durch die Arche. Aber dann waren sie ungehorsam. Und darum kamen sie dann ins Gefängnis, an den Ort der Qual. Also genauso wie wir den Menschen, auch heute verkündigen wir allen Menschen das Evangelium. Verstehen Sie, was ich meine? Oder nicht ganz? Irgendwo ist etwas noch nicht klar.
Mhm.
Er hat diesen Geistern, also diesen Menschen, hat Noah damals gepredigt. Noah durch den Heiligen Geist. Ich war, weil in 1. Mose 6, Vers 3 sagt Gott, mein Geist soll nicht ewiglich mit den Menschen rechten, sondern nur 120 Jahre. Und dieser Geist wird wiederholt genannt im Neuen Testament, der Geist Christi. Und so ist der Jesus gewissermaßen durch den Heiligen Geist damals diesen Menschen entgegengekommen und hat Noah benutzt als Sprachrohr. Wir sehen es klar. Und eben, wie Peter sagt, wir predigen den Geist, den Geistern der Menschen. Und unsere Verkündigung spricht also, der Geist ist ja die Fähigkeit zu denken, zu überlegen, zu begreifen und so weiter. Und wir sprechen zum Beispiel nicht speziell den Körper an. Nicht wahr? Wir predigen nicht so, jetzt spürt ihr da im Arm, es wird ein bisschen warm und fühlt ihr euch wohl. Und es geht nicht um das körperliche Wohlbefinden, obwohl uns das auch wichtig ist, dass es uns da wohl ist. Aber es geht um, dass die Herzen, dass der Geist angesprochen wird. Ja, und so lehrt die Bibel also nicht eine zweite Chance. Und der Herr Jesus sagt auch in Markus 2, der Sohn des Menschen hat Gewalt, auf Erden Sünden zu vergeben. Das ist sehr bedeutsam. Nicht hat Gewalt, im Jenseits Sünden zu vergeben. Auf Erden. Der Mensch muss die Vergebung Gottes annehmen, hier auf Erden, während seines Erdenlebens. Nachher ist es zu spät. Da ist die Möglichkeit. Ja?
Ich habe noch eine Frage, und zwar über die Seelen, die unter dem Altar sind. Die gehören ja nicht zur Gemeinde. Sind die dann versiegelt mit dem Heiligen Geist? In dem Fall ja nicht. Also die haben dann nicht den Heiligen Geist.
Ja, ich würde sagen, dann kommen wir gleich nach der Pause darauf zurück. Okay. Gut, also, jetzt könnt ihr es genießen. Ich habe nie gesagt, dass 1. Petrus 3 eine einfache Stelle sei. Also schwierig ist es schon. Was man sich auch noch im Klaren sein muss, Petrus will einen Zusammenhang herstellen zwischen dem Tod Christi am Kreuz und dem Ereignis der Sintflut bei Noah. Und zwar aus folgendem Grund. In den weiteren Zeilen, die wir nicht gelesen haben, spricht Petrus über die Taufe, die die gleiche Symbolbedeutung hat wie auch die Sintflut mit der Arche, die durch das Wasser hindurchgegangen ist. Und so soll hier ein Zusammenhang hergestellt werden. Die Taufe spricht von dem Tod des Herrn Jesus und seiner Auferstehung, beziehungsweise der Täufling, der ins Wasser hineingeht, drückt aus, ich bin mit Christus gestorben, und er wird wieder heraufgeholt, mit Christus auferstanden. Und das hat einen Zusammenhang mit der Sintflut, nicht wahr? Die Arche ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Das war die einzige Rettungsmöglichkeit. Und es gab nur eine Türe. Wer durch diese Türe einging, wurde gerettet. Und dann ging die Arche durch das Wasser hindurch, durch das Gericht Gottes, und alle, die in der Arche waren, wurden gerettet, so wie die Gläubigen heute in Christus sicher sind. Und jetzt wird diese Verbindung hergestellt, indem Petrus sagt, in 1. Petrus 3, Vers 18, dass der Herr Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Er starb als Mensch und wurde durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes auferweckt. Und in diesem Geist ist eben Christus hingegangen und hat damals zur Zeit von Noah, hat er diesen Menschen, den Geistern dieser Menschen, gepredigt. Und diese Menschen sind dann aber gestorben in der Sintflut und dann kamen sie ins Gefängnis. Und darum wird diese Verbindung hergestellt, damit zwischen Taufe und dem Tod Christi und der Sintflut und Noah eine Verbindung hergestellt werden konnte. Und übrigens, ganz interessant, die Arche, die ging ja durch die Wasser hindurch. Eben ein Bild vom Sterben des Herrn Jesus für uns, um uns zu retten. Und die landete dann auf dem Gebirge Ararat. An welchem Tag?
Am
17.
Des zweiten Monats, aber nach alter
Rechnung. Also in 1. Mose steht in der alten Rechnung, ja, 17.7. Und das ist genau der Tag der Auferstehung im Neuen Testament. Ich war, der Herr Jesus wurde am Passatag, das ist der 15. Nissan, gekreuzigt und dann ins Grab gelegt. 15., 16., 17. Dann ist er auferstanden. Und der Monat ist der entsprechende Monat. Ist auch der Monat Nissan. Das war bei Noah der 7. Monat. Und also diese Analogie ist ganz frappant. Und eben Petrus macht diesen Zusammenhang zwischen Taufe und Sintflut, indem er den Zusammenhang macht, der Heilige Geist, der Christus auferweckt hat, das ist der gleiche Heilige Geist, der durch Noah damals gewirkt hat und den Menschen die Gelegenheit gab, umzukehren. Und jetzt gibt es aber eben Leute, die haben da die ganze Lehre einer Höllenfahrt Christi aufgebaut. Und dann kam dazu, dass gesagt wurde, eben da hat Christus diesen Menschen, die vor ihm gelebt haben und noch nie etwas vom Evangelium gehört hatten, die konnten dann nachträglich das Evangelium hören. Aber das steht hier nicht im Bibeltext. Hier im Bibeltext geht es nur um diese Geister, die im Gefängnis sind, Vers 20, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs. Hier geht es nicht um solche, die nie etwas gehört haben, sondern es geht genau um solche, die etwas gehört haben und die nicht wollten. Also das ist dann wirklich ein Problem, wenn man plötzlich auch einen anderen Gedanken hineinbringt, der steht gar nicht da. Und was dann noch schlimmer ist, das haben dann auch Allversöhner ausgenutzt und haben gesagt, seht ihr, es gibt eine Chance, dass man sich auch nach dem Tod nochmals entscheiden kann. Und dann missbrauchen sie diese Stelle. Da muss man erklären, nein, das bedeutet eben Folgendes, in diesem Geist ist Christus hingegangen und hat den Geistern, die jetzt im Gefängnis sind, damals eben durch Noah gepredigt und die hatten die Langmut Gottes erlebt und dann kam die Flut und hat sie weggerafft. Gut, also sehen wir mal, was das alles ausgelöst hat, diese Stelle in Offenbarung 6 mit den Seelen da unten am Altar. Aber wir müssen das ganze Puzzle zusammenbringen. Und jetzt nochmals, also der Herr Jesus starb am Kreuz, sagte dem Mitgekreuzigten, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, der Herr Jesus ging, sobald er seinen menschlichen Geist in die Hand des Vaters gelegt hatte, ging er ins Paradies. Und der Körper wurde ins Grab gelegt. Und am dritten Tag wurde sein menschlicher Geist und seine menschliche Seele im Paradies wieder mit dem Körper im Grab vereinigt. Wobei, haben wir gesehen aus Psalm 16, Apostelgeschichte 2, der Körper im Grab keine Spuren von Verwesung erlebte. Das hatte David auch so vorausgesagt. Und so wurde also wieder Geist, Seele mit dem Körper vereinigt. Und so geschieht das, wie das in der Zukunft auch geschieht, mit allen Gläubigen, die jetzt im Paradies sind, das heißt ihre Seelen und ihr Geist, aber ihr Körper ist irgendwo im Grab. Es kann sogar sein, dass jemand verbrannt wurde bei einem Autounfall. Aber der Herr der Atome wird, es geht ja auch bei der Verbrennung, geht kein einziges Atom verloren. Und das ist das Erhaltungsgesetz in der Chemie. Und so wird der Herr der Atome diesen Körper wieder auferwecken und mit Geist und Seele verbinden. Ist das jetzt ein bisschen klar? Oder sonst kann man noch Fragen dazu stellen? Ja, da hinten? Ich habe eine Frage wegen dem Tod. Also der Tod ist immer Person. Nein. Aber der Tod wird so symbolisch beschrieben wie eine Person, bei den apokalyptischen Reitern.
Ja.
Es sind dann zwei verschiedene Gedanken. Also einerseits ist die Tatsache, der Herr Jesus hat durch seinen Tod die Macht des Todes gebrochen. Aber die Gläubigen, jetzt in den weiteren Jahrhunderten, die sind ja alle verwest. Er nicht. Aber dort ging es eigentlich darum, dass Gott hat Schändungen seines Sohnes durch die Boshaftigkeit der Menschen zugelassen bis zum Kreuzestod. Und dann noch eine letzte mit dieser Öffnung der Seite durch einen Speer. Aber nachher nicht mehr. Und dann wurde eben auch klar gemacht, wie vollkommen er ist, dass er keine Verwesung gesehen hat. Das ist der Punkt. Aber dass grundsätzlich eben der Tod besiegt ist, jawohl, aber das ist noch nicht umgesetzt. Nicht wahr? Wie im Rechtswesen, da wird ein Beschluss gefasst, de jure. Da wird das ausgesprochen, gesetzlich festgelegt, aber es ist noch nicht umgesetzt. Und erst wenn es de facto umgesetzt wird, dann wird das Realität, was der Richterspruch zum Beispiel eben de jure ausgesprochen hat. Und so ist das auch. Also de jure ist der Tod besiegt, aber trotzdem sterben die Gläubigen noch bis heute. Aber dann, wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung der Gemeinde, dann wird de facto dieser Sieg über den Tod umgesetzt werden. Und darum werden alle Gläubigen aus den Gräbern hervorkommen. Und was werden sie dann rufen nach 1. Korinther 15? Tod, wo ist dein Sieg? Und wir, wenn wir bis zu dem Moment alle noch leben dürfen, Tod, wo ist dein Stachel? Konnte uns nicht umbringen. Ja? Das sind diese beiden Worte aus 1. Korinther 15. So wunderbar. Also, dann wird das de facto umgesetzt werden.
Ich habe eine Frage.
Ja. Jawohl, wir werden das gleich dann in Kapitel 7 noch genauer sehen. Nach der Entrückung der Gemeinde wird es eine Erweckung geben in Israel. Und diese Verblendung, die zum Teil über Israel gekommen ist in den vergangenen 2000 Jahren, wird von Gott weggenommen werden. Und so wird es in Israel zu einer Erweckung kommen. Und dann lesen wir in Offenbarung 7 von einer unzählbaren Schar aus allen Völkern, die auch zum Glauben kommen werden nach der Entrückung. Und das sind eben solche Menschen, die nicht schon das Evangelium vorher gehört hatten und abgelehnt hatten. Die werden noch eine Chance haben. Und das wird eine unzählbare Schar sein. Das ist ermutigt. Aber im Blick auf die, die es gehört haben, eine sehr, sehr ernste Sache. Es gibt ein zu spät. Das entspricht übrigens im Gleichnis von den 10 Jungfrauen, dem Moment, wo die Türe zugeht und die 5 Törichten stehen vor der geschlossenen Tür. Genau wie es bei Noah war. Der Moment kam, wo Gott diese eine Türe der Arche geschlossen hatte. Und dann war es zu spät. Die Flut kam erst 7 Tage später. Aber ab diesem Moment gab es keine Möglichkeit mehr. Niemand konnte raus, niemand konnte rein. Denn in Hiob im Buch Hiob lesen wir, dass wenn Gott schließt, kann niemand mehr öffnen. Ja, also gehen wir weiter in Offenbarung 6. Ja?
Ich habe eine Frage zu der Auferstehung Johannes 20, Vers 17.
Ja.
Da sagt Jesus, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren.
Ja, bei Maria Magdalene. Was ist die Frage? Ja.
Und Maria durfte ihn nicht anrühren. Und er sagt, ich bin noch nicht aufgefahren.
Es ist so, das kommt im Deutschen, kann das gar nicht rauskommen. Da müsste man einen Kommentar in der Fußnote schreiben. Rühre mich nicht an. Johannes 20, Vers 17. Das ist im Griechischen eine ganz spezielle Verbform. Es gibt für Befehle im Griechischen ganz verschiedene Formen. Es gibt Befehl Aorist, es gibt den Befehl Präsens und es gibt den Befehl Perfekt. Und hier ist also dieser Ausdruck ein Befehl Präsens und das bedeutet, hör auf, mich zu berühren. Stopp mit Berühren. Das heißt, sie hatte ihn wirklich berührt und der Herr sagt, hör jetzt auf, mich zu berühren. Ich bin noch nicht aufgefahren. Also halte mich nicht zurück auf dieser Erde. Ich bin nicht der Messias, der jetzt hier auf Erden das Reich aufrichtet. Ich muss zum Vater zurück. Das Reich wird erst später kommen. Das hat also nichts damit zu tun, dass man sein Auferstehungsleib nicht hätte berühren dürfen. Drum in den Versen danach, wo Thomas zu den Aposteln hinzukommt, da sagt der Herr, reiche deinen Finger. Und er hatte das Angebot, in seine Wundmale hinein zu berühren. Das heißt also, sein Körper durfte man berühren. Und der Herr Jesus war wirklich körperlich auferstanden. Darum sagt er auch in Lukas 24, gib mir etwas zu essen. Und er bekam Fisch und Honig, um ihm zu zeigen, ich bin nicht ein Geist. Ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, das heißt Knochen, wie ihr seht, dass ich habe. Also sie konnten sich überzeugen, das ist nicht irgendeine Geisterscheinung. Wirklich körperlich auferstanden. Aber eben Auferstehung bedeutet, dass der Körper, der im Grab gelegen hat, wieder aufsteht. Nie wird in der Bibel gesprochen über eine Auferstehung der Seele oder Auferstehung des Geistes. Dann wird klar, was es ist. Auferstehung heißt, der Körper wird wieder lebendig gemacht. Aber die Seele, die muss nicht auferstehen. Die Seele wird wieder mit dem Körper vereinigt. Aber es gibt nur die Auferstehung des Leibes, nicht die Auferstehung der Seele. Ja?
Als Jesus mit den Jüngern nach Emmaus ging, haben ja die Jünger Jesus nicht erkannt. Erst beim Brotbrechen.
Ja, genau.
Haben sie ihn nicht gleich erkannt?
Es gibt zwei Antworten aus der Bibel. Es wird einerseits gesagt, ihre Augen waren gehalten, in einer Stelle, und in der anderen Stelle wird gesagt, dass seine Gestalt verändert war. Also der Herr konnte so erscheinen, dass sie ihn nicht gleich erkannt hatten. Und sie waren auch in ihrer Erkennung waren sie eingeschränkt, ganz bewusst von Gott. Aber das hat nichts damit zu tun, dass sein Körper nicht voll real da war. Und vielleicht noch ein Gedanke. In Johannes 19, gerade vor der Auferstehung, kann jemand lesen, 19, Verse 41 und 42. Jawohl. Also hier wird gesagt, dass der Leib des Herrn Jesus ins Grab gelegt wurde. Da in diesem Garten außerhalb des Gartentors von Jerusalem, das man übrigens in den vergangenen Jahren wieder ausgegraben hat. Also ich kann in Jerusalem genau zeigen, die Stelle mit dem Gartentor, das nach Golgatha hinausführte. Und jetzt aber meine Frage, was wird hier gesagt, was wurde ins Grab gelegt? Aber steht hier der Körper? Legten sie Jesus? Und das ist doch erstaunlich. Also ich habe ja verschiedentlich Trauerfeiern gehalten. Aber ich habe nie gesagt am Grab, jetzt legen wir die Hülle ins Grab. Das ist zwar gut gemeint, aber es ist viel zu wenig. Das gehört, das ist nicht einfach so eine halt irgendwie notwendige Umhüllung der Seele, sondern das gehört zu uns. Legten Sie Jesus, der Körper wird auch als Jesus bezeichnet. Genauso wie wir unsere Seele als Ich bezeichnen, nicht wahr? Wenn David sagt, preise den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen. Ja, meine Seele, das bedeutet mein Ich, nicht wahr? Aber Seele und Körper und auch Geist bilden eine vollkommene Einheit. Und der Körper ist ein wichtiger Teil, sodass hier gesagt wird, sie legten Jesus ins Grab. Und das zeigt uns eben doch etwas davon, wie der Körper nicht so nebensächlich ist, in der Bibel. Und es ist sogar so, dass nur in der Bibel, im Evangelium, eigentlich dem Körper die angemessene Ehre gegeben wird. Ich weiß, es gibt ja manche Leute, die kritisieren das Christentum. Und wir haben gesagt, das Christentum ist körperfeindlich. Ist vollkommen falsch. All diese Gedanken von Körperfeindlichkeit, das kam nämlich durch den Neoplatonismus aus der griechischen Philosophie, und zwar sehr früh, schon im 1., 2. Jahrhundert in die Kirche hinein. Und daraus kam ja auch die Verachtung dann der Ehe und der Sexualität als etwas Minderwertiges. Aber das sind Gedanken aus dem Heidentum. In der Bibel finden wir das nicht. Dort steht, die Ehe sei geehrt in allem. Und wir haben so klare Aussagen, die uns ganz klar machen, nein, für Gott ist das alles wichtig. Während in anderen Religionen, zum Beispiel im Hinduismus, das ist letztlich eine Körperverachtung. Die lehren ja die Reinkarnation, die Seelenwanderung. Was bedeutet das? Also die Seele, die springt dann quasi von einem Körper, geht die wieder in einen anderen Körper, vielleicht eine Kuh, eine Ratte, was auch immer. Aber das Wichtige ist gar nicht der Körper, nur die Seele. Und die Seele ist auch nur scheinbar wichtig. Denn das Endziel im Denken des Hinduismus und auch Buddhismus ist ja das Nirvana. Und was heißt Nirvana auf Deutsch? Das ist in Sanskrit ein Partizip, heißt ausgelöscht. Also es ist die Auslöschung des Ichs. Das heißt also, die Seele ist eigentlich auch nichts. Das Ziel ist der absolute Nihilismus. Das ist furchtbar. Wir müssen diesen Menschen das Evangelium bringen, genau wie den Leuten hier. Ja gut, die haben ja heute auch viele das Problem, die glauben an Reinkarnation. Ich sage, wisst ihr, was ihr eigentlich glauben wollt? Das ist ja der größte Nihilismus, wenn das Ziel das Ausgelöschtsein ist. Das ist ja furchtbar. Aber wir kennen ein Weiterleben nach dem Tod, wo unser Ich, das bleibt für alle Ewigkeit erhalten. Und wir werden in einer Ich-Du-Beziehung zum ewigen Gott bestehen. Und in Gemeinschaft. Und wir können dann auch zum Beispiel zitieren, dieser Vers aus Psalm 5, kann man gut da anwenden, auch bei einer Trauerfeier könnte man das lesen. Psalm 5, Vers 12, zweitletzter Vers. So werden sich freuen alle, die auf dich trauen. Ewig werden sie jubeln und du wirst sie beschirmen. Und in dir werden frohlocken, die deinen Namen lieben. Ewig werden sie jubeln. Das ist schon etwas anderes, als ausgelöscht zu werden, nicht wahr? Also es ist eigentlich eine Verachtung des Körpers, der Seele und des Geistes in diesen Religionen. Und das Evangelium, die Bibel, macht klar, dass eben der Körper hat seine Bestimmung, der Geist hat seine Bedeutung, die Seele hat ihre Bedeutung. Und dann können wir auch viel besser mit unseren Gefühlen, mit unserem Denken umgehen. Ich hasse das jedes Mal, wenn jemand sagt, oh, das war so kopflastig. Ja gut, wir müssen unseren Kopf einsetzen. Aber das heißt nicht, dass wir gegen Gefühle sind. Nicht wahr? Wenn man wunderbare Musik von Bach hört. Natürlich gibt es eine Ergriffenheit auch des Gefühls und der Seele. Aber nicht so, dass dann eben der Geist ausgelöscht wird. Das ist ja übel. Und das ist ja genau der Disco-Betrieb. Dort will man den Geist auslöschen und will sich irgendwie seine Gefühle raufpushen und in einer üblen Weise. Die verlieren alle das Gleichgewicht. Aber das biblische Gleichgewicht, das finden wir durch das Bibellesen. Ja, noch etwas? Ja, natürlich. Und es ist ja interessant, die alten Römer, die haben ihre Toten kremiert. So wie man das auch in Indien macht mit den Leuten. Aber in der Archäologie ist das so, zum Beispiel in der Schweiz, da gräbt man in Avenches, französischen Schweiz, Aventicum. Und plötzlich merkt man, oh, die Leute haben ihre Toten bestattet, nicht mehr verbrannt. Dann kann man das schon werten als ein Hinweis, ah, das Christentum ist nach Helvetia gekommen. Und da hat man begonnen, plötzlich die Toten zu bestatten und nicht mehr zu verbrennen. Und darum wurde das in Europa üblich, dass man die Toten bestattet hat. Und heute, wo eben dieser Abfall vom Christentum stattfindet, da sehen wir auch den Boom mit der Kremation. Ja, also gehen wir zurück zur Offenbarung 6. Also da wird diesen ersten Märtyrern in der ersten Zeit nach der Entrückung gesagt, die Zeit der Märtyrer geht noch weiter. Und tatsächlich, wir werden dann, wenn wir bei Kapitel 15 sind, sehen, dort wird nochmals eine Szene beschrieben von Märtyrern, die dann in die himmlische Herrlichkeit eingehen werden und dort im Himmel singen werden. Schlagen wir das aber auf, das passt genau dazu. Vielen Dank. Ich habe diese Verse meiner Mutter vorgelesen, noch in den Tagen, bevor sie vergangenen November heimgegangen ist. Und hat sie das so angehört und dann sagt sie, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie herrlich das ist. Ja? Und dann, einige Tage später, hat sie das wirklich erlebt. Also schlagen wir auf, Offenbarung 15, Vers 2. Da werden jetzt solche, eben um die Frage zu beantworten, Mitknechte beschrieben, die nach diesen aus Offenbarung 6 auch getötet worden sind. Und wenn ich jetzt in Vergangenheitsform spreche, ist es natürlich prophetische Vergangenheit, ja? Die werden getötet worden sein. Haben wir uns richtig verstanden? Ja, also, Offenbarung 15, Vers 2, wer liest?
Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt. Und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren, über das Tier, über sein Bild und über sein Malzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes, sprechen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden.
Jawohl, also hier wird werden Überwinder über das Tier, diesen kommenden Diktator von Europa, beschrieben. Und über sein Bild, der Antichrist wird ja ein Götzenbild errichten, das sprechen kann und verlangt, dass alle getötet werden, die es nicht anbeten. Und über dieses Bild haben sie auch überwunden, die haben nicht mitgemacht. Also die haben nicht mitgemacht, die werden nicht mitgemacht haben. Ja? Und dann über die Zahl seines Namens, das ist dieser Code, den man an die rechte Hand oder an die Stirn annehmen muss, um überhaupt noch kaufen oder verkaufen zu können. Also Euroscheine werden out sein. Geht nur noch mit Code an der Hand, nicht mehr mit Karte, geht auch nicht mehr, kann man ja stehlen. Aber wer das annehmen wird, wird damit bekunden, ich verehre den kommenden Diktator göttlich. Und das haben sie nicht angenommen. Und dafür mussten sie sterben. Dafür werden sie sterben müssen. Und jetzt sieht Johannes diese Märtyrer beim Meer. Wie ein gläsernes Meer. Das ist wieder, was wir schon in der frühen Bibelklasse gesehen haben, Kapitel 4, wurde das auch erwähnt. Das ist dieses riesige Waschbecken vor dem Tempel. Das wird Meer genannt. Es wird gesagt, wie ein gläsernes. Das heißt, dass im Tempel von Salomo war ja das Meer, ein ehernes Meer aus Kupfer, ganz fein gearbeitete Bronze, also Kupferlegierung, aber die im Himmel ist so perfekt, dass sie wie Glas ist. Ja? Also wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt. Und die Überwinder stehen da mit Harfen Gottes. Jetzt muss man wissen, im Salomo-Tempel und auch im Tempel zur Zeit des Herrn Jesus, im zweiten Tempel, da haben levitische professionelle Musiker, die haben jeden Tag im innersten Vorhof, eben beim Ehernen, in der Nähe vom Ehernen Meer, haben die Psalmen aufgeführt. Das war der Ort, wo man tagtäglich die Tempelmusik aufführte. Und die werden das tun im Himmel. Da sehen wir es. Die sind also nicht einfach da arme, verstorbene Seelen da unten am Altar. Nein, die kriegen dann dieses Gewand und die werden anbeten. Und die spielen Musikinstrumente. Den Harfen Gottes. Und jetzt singen sie, wie heißt das Lied, das sie singen?
Das Lied des Moses.
Jawohl, also sie singen zwei Lieder. Das Lied Moses und das Lied des Lammes. Johannes, der das gesehen hatte, wusste natürlich sofort, was das bedeutet. Das ist eine Schabbatfeier im Himmel. Eine Sabbatfeier im Himmel. Warum? Immer am Schabbat hat man im Tempel, zur Zeit des Herrn Jesus, wir wissen ganz genau, wie das durchgeführt wurde, der Gottesdienst, hat man Verse aus 2. Mose 15 gesungen. Das ist das Lied, das Israel gesungen hat nach dem Durchzug durchs Rote Meer. Nachdem sie also durch das Passahlamm befreit worden waren aus der Knechtschaft in Ägypten, gingen sie durchs Rote Meer und dann haben sie dieses Siegeslied gesungen. 2. Mose 15. Das war das Lied des Lammes. Und das Lied Moses, das ist das Lied, das Mose Israel gelehrt hatte am Ende der Wüstenwanderung. 5. Mose 32. Das war in der Zeit, als Mose Rückschau gehalten hat auf all die Zeit der Wüstenwanderung, wie Gott bewahrt hat und sie schließlich wunderbar ans Ziel, an den Eingang zum verheißenen Land geführt hatte. Und immer an Schabbat haben die levitischen Musiker und Sänger aus diesen Kapiteln gesungen. Das Lied Moses und das Lied des Lammes. Und darum, wenn hier das ein bisschen zusammengefasst wird, was sie da ausdrücken im Lied, groß und wunderbar sind deine Werke, dann heißt es weiter, gerecht und wahrhaftig deine Wege. Das spielt an auf 5. Mose 32, der Fels. Vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Können wir das aufschlagen? Jetzt habe ich gerade einen Blackout. 5. Mose 32, Vers 3. Ja, ein Gott der Treue und Sondertrug, gerecht und wahrhaftig ist er. Gerecht und gerade ist er. Das ist eine Anspielung auf diesen Vers. Deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Und so ist das also eine Kurzzusammenfassung hier aus diesen beiden Liedern. Und für Johannes war also klar, das ist Sabbatfeier im himmlischen Tempel. Und wir lesen doch in Hebräer 4, also bleibt noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes übrig. Das bedeutet nicht, dass wir Christen hier auf der Erde Sabbat feiern. Das wäre vollkommen falsch, denn der Sabbat wurde als Zeichen gegeben des Bundes zwischen Gott und Israel, hat mit der Gemeinde hier auf Erden nichts zu tun. Aber im Himmel haben wir noch eine Sabbatruhe, die auf uns wartet. Und wir kommen völlig zur Ruhe im Himmel. Ich war heute, es ist einfach so. Natürlich suchen wir, dass wir Rückzugmöglichkeiten haben. Aber gerade vor kurzem hat mir jemand so seelsorgerlich anvertraut, also da, wo ich wohne, das ist so schlimm, diese Nachbarn. Und man hört alles, was diese Leute machen, ganz schreckliche Sachen. Und er sagt, ich komme nicht zur Ruhe in meiner Wohnung. Und wenn ich zur Ruhe kommen will, dann muss ich hinausgehen in die Natur. Es ist schrecklich, nicht wahr? Also natürlich sind wir nicht hier auf der Erde zu Hause, sondern wir haben unser Bürgertum im Himmel, sagt Philipper 3, Vers 20. Aber trotzdem, wir brauchen Rückzugmöglichkeiten. Und wahrscheinlich für die meisten von uns ist es so, dass man zu Hause einen Ort hat, wo man zur Ruhe kommen kann. Und eben, er kann das wenigstens ein bisschen draußen in der Natur. Aber auch dieses zur Ruhe kommen ist ja nur vorübergehend. Und plötzlich kommt wieder diese Sorge und dieses Problem auf uns zu. Und manchmal haben wir das Gefühl, jetzt gerade auch noch das noch und das auch noch. Aber wir dürfen wissen, die wirkliche Ruhe, die kommt noch. Jetzt gibt uns der Herr immer wieder auch Rückzugmöglichkeiten. Wie der Herr auch sagt im Markus-Evangelium seinen Jüngern, kommt und ruht euch ein wenig aus. Ja? Sagt er, nachdem sie viel Aktivität gehabt hat. Das ist ganz wichtig, dass wir das suchen, diese Ruhe. Aber wir merken, es ist nie eine völlige Ruhe. Und darum ist diese Zusage so groß in Hebräer 4, also bleibt noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes übrig. Und wir kommen zur Ruhe. Und hier steht, sie haben überwunden über das Tier, über das Bild, die Zahl seines Namens. Das sind alles Herausforderungen. Druck der Gesellschaft, etwas Falsches zu tun. Und das haben wir dauernd, auch im Beruf, nicht wahr? Plötzlich kommen wir in eine Situation, wo wir sagen, das kann ich als Christ jetzt nicht tun. Wie soll ich das dem Chef klar machen, dass das nicht geht? Das sind ganz schwierige Sachen. Und trotzdem heißt es von ihnen, sie haben überwunden. Also sogar als es hieß, also, da könnt ihr nichts mehr kaufen. Entweder nehmt ihr das an, hier, auf die rechte Hand oder auf die Stirn, sonst geht's nicht. Dann müsst ihr verhungern. Was kann man dann noch machen? Dann kann man noch beten. In dem Sinn des Unser Vaters, unser tägliches Brot gib uns heute. Nicht morgen. Jetzt haben wir noch den Tiefkühler voll. Aber dann gib uns heute. Bleibt nur noch das. Das wird so prekär sein für diese Leute. Ja gut, was heißt prekär? Das kommt ja von precari, beten. Eine prekäre Situation ist eine Situation, wo wir realisieren, da hilft jetzt nur noch beten. Und die werden überwinden. Aber dann im Himmel, Harfen Gottes, die singen dort. Und keine Bitterkeit kommt aus ihren Worten hervor. Lies das nochmals jemand zum Schluss. Lied des Lammes, 3, Vers B. Vers 3b. Nichts von, warum haben wir so leiden müssen? Und wir sind sogar umgebracht worden. Nichts. Deine Wege sind gerecht. Wahrhaftig. Das ist schon wunderbar. Und so können wir also lernen, jetzt von Gläubigen, die es gar noch nicht gibt als Gläubige. Das ist auch interessant. Und das werden wir jetzt, wenn wir in der Offenbarung weitergehen, nächstes Mal kommen wir, also wo wir die Offenbarung durchnehmen werden, kommen wir dann auch zu Kapitel 7 und schauen uns diesen Überrest aus Israel an, den Überrest aus den Völkern. Und das ist ganz wunderbar, was wir da für uns lernen können heute. Was zum Beispiel über diese 144.000 gesagt wird. Wir werden dann auch aus Kapitel 14 lesen, wo von ihnen gesagt wird, sie folgen dem Lamme nach, wohin irgend es geht. Das wäre doch die schönste Grabinschrift für uns. Also man überlegt sich manchmal, was könnte man vielleicht auf einen Grabstein, wenn es überhaupt einer sein muss, ist ja eh so teuer. Aber was könnte man da drauf schreiben? Sein Leben war Mühe und Arbeit und Mühe. Ja, das könnte man auch bei einem Esel schreiben. Aber wenn man draufschreiben könnte, dieser folgte dem Lamme oder diese folgte dem Lamme, wohin irgend es ging. Das wäre das wunderbarste Zeugnis. Und das wird von denen gesagt. Und die gehen noch durch eine viel schwierigere Zeit, als wo wir im Moment hindurchzugehen haben. Und darum können wir von denen so viel lernen. Also wir sehen, Prophetie ist auch ganz praktisch fürs Glaubensleben eine Ermutigung. Und es zeigt uns Gottes Pläne mit dieser Welt. Wir sind wirklich auf dem Laufenden und die Bibel ist aktueller als die Zeitung von heute, aber auch die von morgen. Ja, wollen wir an dieser Stelle stoppen. Also nächstes Mal dann das sechste Siegel. Und da kommen wir übrigens auch noch auf diesen Blutmond zu sprechen. Und dann werde ich auch noch einiges sagen über diese Blutmondmanie. Ihr habt ja gehört, wird im Internet verbreitet, diese vier Blutmonde 2014 und 2015, ja? Also darüber werde ich auch noch etwas berichten und werden diesen Mythos zerstören. Wollen noch beten zusammen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns ein Wort gegeben hast, das uns Aufschluss gibt über die Zukunft und auch über das Jenseits und auch über die herrliche Hoffnung der Erlösten. Danke, Herr Jesus, dass wir jeden Tag auf dich warten dürfen, dass du uns in die himmlische Herrlichkeit einführen wirst. Wir, so viele wir dich als unseren Herrn und Erretter bewusst aufgenommen haben. Herr Jesus, danke, dass wir erkennen konnten, dass du alles gut gemacht hast durch dein Kreuz, durch dein Sterben am Kreuz für unsere Sünden. Danke, Herr Jesus, dass du die Macht des Todes gebrochen hast. Und wir freuen uns auf den Moment, wo wir rufen können, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Herr Jesus, du bist der große Sieger und wir dürfen das im Glauben schon jetzt festhalten und in der Zukunft werden wir das alles herrlich erleben und erfahren. Und schenk uns Gnade, dass wir die Zeit, die jetzt noch bleibt, ausnutzen, um dir zu dienen, ganz für dich da zu sein, dir die Treue zu halten, auch in den Schwierigkeiten, auch im Druck dieser Gesellschaft, die sich immer mehr ganz von dir und deinem Wort wegwendet. Aber hilf uns, treue Zeugen zu sein, um die Letzten noch zu dir zu rufen. Amen.